Im Jahr 2011 wurde Wien durch eine Mordserie erschüttert. In Parks, im Wald, in Hotelzimmern wurden manchmal Männer umgebracht. Die Tötungsarten variierten, doch gleich blieb die ins Töten eingeschriebene große Empörung über die charakterlichen Schwächen der Ermordeten. Später sollte die Mordserie als die Morde des Menschheitsfreundes in die Wiener Kriminalgeschichte eingehen. Die Morde konnten nie gelöst werden. Doch drei Menschen kamen der Wahrheit näher als alle anderen. Kriminalkommissar Harmson Bergund, Revierleiter Olaf Andersson und Brusie. Diese drei Mitglieder der schwedischen Polizeibehörde wurden 3 Jahre zuvor an Wien verborgt, um den Serienmörder, bekannt als Mann im gelben Regenmantel, der sein Morden von Göteborg nach Wien verlegt hatte, hier das Handwerk zu legen. Durch einen behördlichen Fehler beim Ausfüllen der Formulare konnten die drei schwedischen Ermittler nicht mehr nach Göteborg zurückübernommen werden und arbeiteten seitdem in einem Wiener Polizeikommissariat. Diese Toten machen mich sehr durstig. In den Wäldern, auf den Wiesen, in den Parks frönte der Menschheitsfreund seiner liebsten Beschäftigung. Zärtliche Frauen zu beobachten in ihrem wunderschönen Frauenglück. Wie sich ihre Blusen wölbten, wenn sie den Frost von den Büschen schüttelten. Wie sie ihre Stirne runzelten, während sie in einem eleganten Tempo durch den Park flanierten, am Telefon ihren Müttern streng Paroli bietend. Von welchem Blickwinkel man es auch betrachtete. Frauen waren einfach famos. An guten Tagen legte sich der Menschheitsfreund hinter den Sträuchern auf den Boden und belauschte die Gespräche, die die Frauen miteinander führten. Und was für wertvolle Gespräche das waren. Sie redeten über Linien, Masken und Nackenschmerzen, über Zinsen, Fenster und dem Rauschen der Greifvögel in den Lüften. Sie hatten bessere Themen, schönere Themen, relevantere Themen. So ein Frauendasein musste unheimlich beglückend sein. Wenn doch die Menschheit ein klein wenig mehr vom weiblichen Hauch versprühte. In ein paar Jahrzehnten wäre die Reproduktionsmedizin endgültig in der Lage, die Nachkommenschaft in diesem wesentlichen Detail zu beeinflussen. Kein Pärchen würde auf die Idee kommen, freiwillig einen männlichen Nachkommen zu wählen. Aber bis dahin, die Menschheit würde am Wüten der Männer noch zugrunde gehen. Und dann, waren die Schaben wirklich um so viel besser? Wie tief musste man sich hassen, wenn man diese Frage bejahte? Kein anderes Wirbelwesen war besser geeignet, über den Planeten zu herrschen als der Mensch. Und kein Geschlecht besser dafür geeignet als das Weibliche. Diese Erkenntnis setzte den Menschheitsfreund unter Druck. Er musste sich im idealen Aufmerksamkeitsduell endlich durchsetzen. Er wusste auch schon wie. 6 Frauen, für jede Stunde der Nacht eine, die er mit Benzin befüllen und brennend in die Pfuhle der Sünde schicken würde. In jeder Stunde der Nacht eine lodernde Frau. Ha! Da würden sich die Journalisten schwer tun, es auf Seite 16 im Feuilleton zu verstecken. Lichtsäulen der Erkenntnis würden in den Himmel wachsen. Im Stiegenhaus wartete er im Schatten der Postkästen auf die Hofratswitwe. In den 53 Jahren ihrer Ehe hatte sie ihrem Mann, den sie verachtete, beharrlich ungewürztes Essen aufgetischt. Und wenn er dann zum Salz gegriffen hatte, hatte sie missbilligend den Kopf geschüttelt und geseufzt. »Du wirst es dir versalzen. Du weißt, wie ungesund das ist. Ich muss mich eben damit abfinden, dass du meine Mahlzeiten nicht liebst.« Solcher Art durchs Leben getrieben, verhielt sich der Hofrat schlecht zu seinen Untergebenen, zwickte seine Kinder, nährte den Welthass mit seinem Grant, bis auf einer Landstraßenfahrt die Besinnung verlor und über die Böschung fuhr. Der Menschheitsfreund zeigte sich und sie erstarrte für einen Augenblick, musterte ihn von oben bis unten. Er zerschmetterte die mit Chloroform gefüllte Flasche auf ihrem Kopf. Zitternd kippte sie zur Seite. Er fing sie auf und setzte sie in den Rollstuhl, den er vorbereitet hatte. Er rollte die ohnmächtige Hofratswitwe in ein nahegelegenes und schlecht besuchtes Hotel, in das Zimmer, das er unter falschem Namen angemietet hatte, und legte sie vor dem Bett auf den Spannteppich. Er injizierte ihr ein Schlafmittel in den Hals. wollte sicherstellen, dass sie nicht wegrennen konnte. Der Menschheitsfreund ging zurück zum Hotelparkplatz, um den Rollstuhl zu verstauen und den Kanister mit Benzin aus seinem Wagen zu holen. Als er das Benzin neben dem Bett absetzte, war die Frau bereits tot. Ihre Gurgel war geöffnet. Schon wieder die Gestalt in der schwarzen Kutte. Diese stand vor ihr und steckte das blutverschmierte Messer wieder ein. »Das darf doch nicht wahr sein«, rief der Menschheitsfreund aus. Doch die Gestalt ließ sich nicht beirren. Sie stieg auf das Fensterbrett und sprang, verschwand in der Schwärze der Nacht. Dem Menschheitsfreund kamen die Tränen. Hamson Bergund drehte das Radio leiser. Guten Jazz konnte man auch leise genießen. Er öffnete eine Dose Hundefutter und schaufelte den Inhalt in den grünlichen Napf. Bergund spitzte die Lippen und pfiff. Hampus trottete heran. Er schnüffelte zaghaft. Doch selbst dieses leichte Zittern reichte aus, um beißenden Schmerz durch die Nasenmuscheln zu jagen. Hampus heulte auf. Er ließ sich vor dem Napf auf den Boden fallen und legte schützend seine Pfoten über die Schnauze. Bergund kniete sich neben dem zitternden Hund hin. Er streichelte den strubbeligen Kopf. Er seufzte und er seufzte wieder. »Was soll ich bloß mit dir machen, Freund?« Bevor sich Bergund in den abgewetzten Ohrensessel niederließ, straffte er seinen gräulichen Strickpullover und hielt den Saum am unteren Ende fest, damit der Bauch beim Hinsetzen nicht hervorrutschte. Dies war nämlich zu befürchten. Im Alter von 40 Jahren war ihm allmählich ein Bäuchlein gekommen und seither hatte es keinen gewonnenen Millimeter mehr zurückgegeben. Bald hatte man es auch nicht mehr mit reinem Gewissen Bäuchlein nennen können. Das Bäuchlein wurde zum Bauch, zum Schmerbauch, zum Stammfettwanst. Jedes Jahr wurde Bergund ein noch stattlicherer Mann. Er sollte sich vielleicht wieder einen neuen Pullover besorgen. Aber wozu? Nach einmal Waschen mit der Waschmaschine war es wieder das Gleiche. Seine Frau musste ein spezielles Waschmittel benutzt haben. Bei ihr waren die Pullover lange weit geblieben. Aber Erna war tot. Und Bergund hatte keine Zeit, neben seiner Jagd auf Mörder auch Jagd auf Feinwaschmittel zu machen. Bergund nahm das Buch zur Hand, das er sich von seiner Nachbarin, Regina Braudotter, ausgeliehen hatte. Der Ratgeber für den Umgang mit kranken Haustieren. Ein Klassiker, vor 110 Jahren erstmals veröffentlicht. Lustlos blätterte Bergund darin herum. Es war zu deprimierend. Die darin aufgezeigten Schicksale ließen wenig Raum für Hoffnung. Am Ende steht immer der Tod, lautete der erste Satz des Vorwortes, und das war noch eine der fröhlicheren Passagen. Er durfte nicht vergessen, das Buch Frau Braudotter bald zurückzugeben. Sie würde ihn sonst wieder einladen wollen. Auf der Straße vor dem Haus war sie eine nette Person, aber in ihrer Küche waren ihre Geschichten wie ihr Kaffee. Hamson Bergund lebte mit Hampus, einem langhaarigen Grönland-Besset, in einer Siedlung einstöckiger Niedrigenergiehäuser am äußersten Rande Hütteldorfs. Gleich über der Straße erstreckte sich ein Hügel, bedeckt von einem dunklen, dichten Tannenwald. Dort war die Luft von einer Würze, die einen beim Einatmen sogleich erzog und mehr über die Vorzüge der Klarheit näher brachte. Ein idealer Ort für Hamson Bergund, der das Gehen brauchte, um genaue Sätze zu denken. Wie viele Mordrätsel er beim Durchschreiten des Waldes gelöst hatte. Hampus immer mit dabei, vor ihm, hinter ihm, fröhlich hechelnd. Die rhythmischen Bewegungen lockerten seinen Kopf, die Frische blitzte ihn wach und bald schon waren seine Gedanken frei und schossen wie Pfeile auf unbewusst Gesehenes und brachliegende Zusammenhänge. Anarchie und Präzision waren für Bergund keine Gegensätze. Das Blinken des Anrufbeantworters störte ihn. Aber um es abzustellen, musste er sich alle Nachrichten anhören. Es war ein altes Gerät. Fluchend rappelte er sich auf und drückte die Abspieltaste. Brusje. Er wollte wissen, ob Harmson heute zur Arbeit käme. Sein Bruder Tobias. Sie müssten endlich reden. Brusje. Ob denn Harmson heute zur Arbeit käme? Christina. Was denn los sei, wie sie die Fehlstunden eintragen solle? Felix Burnside, nächste Woche wieder Jazz-Flohmarkt. Brusje, Schon wieder eine Tote. Harmson möge doch bitte zurückrufen. Bergun zuckte mit den Schultern. Er würde nicht kommen. Heute nicht, morgen nicht und übermorgen auch nicht. Sie konnten ihm alle gestohlen bleiben. Mit ihren Bürogeschichten und ihren ewig gleichbleichen Toten. Hampus hatte jetzt Schmerzen, hatte jetzt Krebs. Sollten sie ihm doch den Buckel runterrutschen. Seinen Urlaub hatte er bereits aufgebraucht und er war sich nicht sicher, ob und wie viele Überstunden er noch übrig hatte. Egal. Es war alles so weit weg. Er deckte den Hund zu. Selbst in seinem geschwächten Zustand strampelte sich Hampus oft die Decke vom Körper. Aber die Kälte tat dem Hund nicht gut. Und Felix Burnside, wann würde er endlich verstehen? Vor 10 Jahren hatten sie gemeinsam in Atlanta zusammen ermittelt. Es war eine kollegiale Freundschaft entstanden, die von beider Leidenschaft für Jazzmusik genährt wurde. Aber die Ermittlungen gingen zu Ende, Harmson wieder zurück und seine Leidenschaft für Jazz erlosch über die Jahre. Was sollte all der Jazz, wenn links und rechts die Menschheit der Blödheit zum Opfer fielen? Die Blödheit war schlimmer als jeder Krieg. Man sehe sich nur Prussia an. Die Menschen entdecken einen Satz und der Satz ist falsch. Und da spüren die Menschen einen Schauer, ein Kribbeln. Und sie erinnern sich daran, wie es war, jung zu sein, als man Sachen ausprobierte, die falsch waren. Und es war das herrlichste Gefühl, diese Grenze zu überschreiten. Und jetzt lassen sie ihre Jugend wieder aufleben, indem sie falsche Sätze suchen und sich in den Kopf legen. Das Kribbeln war wieder da. Man war wieder gefährlich und mutig. Und völlig verblödet. Hampus sah ihn aus großen Augen an. Bergund hatte wieder laut gesprochen.
»Ich habe schon gar nicht mehr mit Ihnen gerechnet«, begrüßte sie der Rezeptionist, was Prusia mit einem unwirschen Schulterzucken quittierte.
Der Gestank war überwältigend. Prusia hielt sich ein Taschentuch vor dem Mund. Sie ließen sich vom Rezeptionisten zum Zimmer führen. Die Leiche lag vor dem Bett, Blut auf den Wänden. Ihr verzerrtes Lachen auf dem weißen Kopf wirkte wie ein grotesker, rostiger Albtraum.
»Was meinst du, Theodor?« fragte Prusia.
Theodor schürzte die Lippen.
Schwer zu sagen, die Frau ist bedient. Wir können froh sein, wenn ich irgendwas herausfinde nach der langen Zeit.
Er schäumte das Gesicht der Leiche ein und befestigte eine Scheidewandmanschette, die mit einer Art Messgerät verbunden war, an ihrer Nasenspitze. Das Gerät war ein Würfel mit mehreren Drehknöpfen, Reglern und Anzeigen. Theodor ließ 3-mal schnell hintereinander Stromstöße in die Leiche fließen und betrachtete dann konzentriert das Ausschlagen der Messnadeln. Dann entfernte er die Manschette wieder und verstaute das Gerät in seinem Koffer.
»Wie ich es mir gedacht habe, nichts Eindeutiges. Eigentlich haben wir nichts.«
»Nichts?« fragte Prusia.
»Vielleicht finde ich ja noch etwas im Labor heraus, aber hier bin ich fertig«, sagte Theodor und machte eine elegante Handbewegung.
»Bitte, der Tatort gehört dir.« Prusia trat der Schweiß auf die Stirn. Schon vorher, als Theodor mit seinem Gerät beschäftigt war, hatte er sich im Hotelzimmer umgesehen. Es war ihm nichts aufgefallen. Die Bilder hingen nicht schief oder etwas in der Art. »Nur nichts anmerken lassen«, dachte Prusia und kniete sich mal dort in ein Eck, mal da neben das Bett. Dabei versuchte er, einen professionell konzentrierten Ausdruck zu wahren und kramte hektisch in seinem Geiste nach irgendwelchen Ermittlungen mit Harmson, die ihm bei diesem Mordfall helfen konnten. Wenn er mit Harmson zusammen ermittelte, war alles so klar. Er warf mit Beobachtungen um sich, brachte Harmson auf die abenteuerlichsten Spuren. Warum gelang ihm das bloß jetzt nicht? Er versuchte, einen autosuggestiven Trick anzuwenden, den ihm einmal ein befreundeter Alkoholiker erzählt hatte. Er stellte sich Harmson in diesem Raum vor. Es ging darum, die Energien zu kanalisieren. Was Harmson in ihm auslöste, konnte auch Prusia in sich selbst auslösen. Prusia versuchte, sich die Situation detailreich auszumalen. Er war nicht allein hier, sondern mit Harmson. Schon bei der Eingangstüre hätte Harmson Theodor mit mürrischen Worten abgekanzelt, ob er gestern Zigarrensalat genascht hätte, denn so würden seine Scherze riechen oder so. Dann wären Harmson und Prusia allein im Zimmer gewesen.
Brusia massierte seine Schläfen und versuchte sich die Situation genauer vorzustellen. Harmson, auf dem Bett sitzend, den Blick zu Boden gerichtet. Was würde er sagen? Nichts Konkretes. Zunächst würde er das Thema umkreisen, vom Allgemeinen zum Speziellen kommen.
Österreich, würde er zum Beispiel sagen, ist wie die Suppe eines Wahnsinnigen. Karotten, Zwiebel, Fenchel, Hagebutte. Nur die gesündesten der gesunden Zutaten, aber ohne Geschmack. Und dann kommen die Mörder und brechen das Fleisch über dieser Suppe. Und wer könnte es ihnen übel nehmen?
Brusia war begeistert. So einfach ging das. Er hatte sich das gerade eben einfach ausgedacht. Kein anderer Mensch könnte es von einem echten Harmson-Satz je unterscheiden. Er hatte es eben doch in sich. Er hatte Harmson in sich. Er konnte ihn kanalisieren. Weiter so, imaginierter Harmsonberg, und weiter so.
Was wäre denn meine Antwort darauf, überlegte Brusia fieberhaft. Er würde etwas antworten wie,
das Problem der meisten Menschen ist, dass sie Suppe gegen den Durst trinken wollen. Aber eine Suppe ist kein Getränk, Harmson. Eine Suppe ist eine Speise.
Und Harmson würde einen mütterlichen Blick auf Brusia werfen, den Blick einer stolzen Mutter, tief beeindruckt von seiner Gabe, Sinnesinhalte neu zu denken. Brusie in der Fantasie wäre jetzt sehr geschmeichelt, aber der Brusie, der sich all dies vorstellte, wurde langsam ungeduldig. Brusies Ziel war es ja nicht, sein Ego mit fiktiven Schmeicheleien zu stärken, sondern ein Gedankenspiel durchzuführen, bei dem konkrete Ergebnisse herausschauen sollten. So stellte er sich vor, dass er Harmson rüde anfuhr.
Das ist schön und gut, Harmson, aber wir sind hier, um einen Mordfall zu lösen. Eine Frau wurde ermordet und du erzählst wieder von den Brücken der Sünden und den Mondängsten. Wir sind nicht hier, um die Seelen der Toten mit schönen Sprüchen zu begleiten, sondern um ihren Mord zu sühnen. Die Mörder der Toten ihrer gerechten Strafe zu übergeben. Harmson, was ist hier passiert? Harmson, wer hat es gemacht?
Und Harmson stünde kopfschüttelnd vom Bett auf, einen enttäuschten Seufzer ausstoßend, und ginge zur Kommode, wo er die erste Lade öffnete und hineinstiege und die Lade von innen mit einem lauten Schnarrgeräusch verschlösse. Brusia stürmte natürlich sofort zur Lade und würde versuchen, sie zu öffnen, doch es ginge nicht. Von innen hielte Harmson die Lade zu. An dieser Stelle entschied Brusia, der echte Brusia, dass es sich nicht mehr lohnte, diese Fantasie weiter aufrechtzuerhalten. Er öffnete die Augen und atmete tief durch. Dann ging er zur Kommode und öffnete die Lade. Nicht, dass er sich jetzt irgendetwas Weltbewegendes erwartet hätte, aber dass die Lade einfach leer war, ließ Brusias restliche Widerstandskräfte schwinden. Brusia machte einen Umweg über sein Zuhause. Er wollte sich am Sofa sammeln, bevor er ins Revier fuhr. Als Brusia die Wohnungstüre öffnete, schwappte ihm bereits das Spülwasser entgegen. Die Waschmaschine war kaputt gegangen. Dabei hatte er nur ein paar Socken und Unterwäsche waschen wollen. Wie sollte er sich eine neue Waschmaschine leisten? Das Geld, das er mit seiner Arbeit verdiente, diente ausnahmslos der Rückzahlung seiner Schulden, des Unterhalts und der Lebenserhaltungskosten. Es stellte sicher, dass er seine Raten zahlen konnte und er nicht verhungern musste, aber darüber hinaus war jede Investition eine Illusion. Wie gut, dass sich Brusia in der Zeit, als er noch Geld zur Verfügung hatte, ein paar teure Anzüge gekauft hatte. Deren guter Qualität war es zu schulden, dass er sich noch immer anziehen konnte. Aber ausgehen? Kino? Ha! Einmal im Jahr leistete sich Brusia einen Kinobesuch. Dass es einmal Zeiten gegeben hatte, in denen er mit dem Taxi das Autokino besucht hatte. Dass er Dinge, die ihm gefielen, mit nach Hause nehmen konnte, war ihm ein fremdes Gefühl geworden. Geld war für Brusia zum Phantom geworden. Sein Hirn raste. Er versuchte, die Zukunft zu kalkulieren. Was würde es bedeuten, keine Wäsche mehr waschen zu können? Auf der Fahrt ins Revier brüllte Brusia vor Wut.
»Du kommst gerade richtig«, begrüßte ihn Michael auf dem Parkplatz. »Wir haben noch nicht begonnen.«
»Womit begonnen?«
»Aber mit dem Geburtstag. Mit Christinas Geburtstag haben wir noch nicht begonnen. Wir wollten schon früher, aber Christina hatte irgendein Problem mit den Computern und ist in der Technikabteilung.«
»Was hast du ihr denn gekauft?«
Eine Sekunde verging. Zwei Sekunden. 3. Schneller, Brusje, schneller.
Ich habe ein Geschenk, sagte Brusje.
Sieh mal, Brusje. Michael öffnete den Kofferraum seines Wagens. Christina liebt doch das Kochen. Ich habe ihr diese Kochbücher gekauft. Bei diesen Kochbüchern handelte es sich um eine Reihe großformatiger, gebundener Bücher mit Goldprägung. Es waren 6 Bände. 2 Wochen habe ich danach gesucht, bis ich sie im Norden bei einem Antiquitätenhändler gefunden habe. Der Autor war Leibkoch des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand. Sieh mal, Franz Ferdinand hat sogar selbst unterschrieben.
Brusje bereute es, zur Arbeit gefahren zu sein.
Glaubst du, die Bücher werden Christina gefallen?
Ja, wenn Christina noch so gerne kocht. Kocht sie denn noch so gerne?
Ich habe gehört, sie hat das Kochen ganz an den Nagel gehängt, sagte Brusje, um das Glühen und die Freude aus Michaels Gesicht zu vertreiben. Wieso? Michael war verwirrt. Kocht Christina nicht mehr? Seit wann kocht Christina nicht mehr?
Doch Brusje ließ Michael stehen und ging Richtung Revier. Vor den Stiegen zum Eingang hielt er inne. Launiges Bartigemurre drang aus dem Gebäude, eine Papierschlange trudelte aus einem offenen Fenster. Brusje ging an den Stiegen vorbei, weit ums Eck. In der kleinen Seitengasse neben dem Revier blieb er stehen und kühlte seine in Falten geworfene Stirn am Beton des Polizeigebäudes. Was sollte er bloß tun?
Brusje stand vor einem Münztelefon und wählte den Notruf.
Ist dort der Polizeinotruf? Ich habe eine Bombendrohung durchzugeben.
Die Pappbecher lagen auf dem Boden, bunte Servietten zerknüllt unter den Rädern der Drehsessel. Luftballons stießen gegen die Zimmerdecke. Für Brusje gab es keinen schöneren Anblick. Die Idee mit der Bombendrohung war vielleicht eine Verzweiflungstat gewesen, aber eine erfolgreiche Verzweiflungstat. Das Revier war menschenleer. Das Billett lag auf dem Tisch. Die Kollegen schenkten Christina einen ausgestopften Hirsch. Ja, dachte Brusje, er hatte Christina schon oft Hirsche loben gehört. Sie wird sich über das Geschenk sehr freuen. Martina, Gabi, Hanna und 4 andere Kollegen hatten bereits unterschrieben. Aber es war noch reichlich Platz für Brusjes Unterschrift. Niemandem würde es auffallen, dass er seine Unterschrift dazugeschummelt hatte. Christina würde Gutes von ihm denken. Es erzielte die Wirkung, als hätte er tatsächlich mitgezahlt. Was macht es für einen Unterschied? Nachdem er den Stift abgesetzt hatte, seufzte Brusje. Er ließ seinen Blick wandern. Hatte er richtig gesehen? Anderson war noch in seinem Büro und es schien, als würde er durch den Stoff seiner Hose hindurch sein Genital massieren. Brusje schüttelte den Kopf. Als er nochmals hinsah, konnte er aber nichts dergleichen entdecken. Anderson saß einfach apathisch in seinem Sessel und starrte auf die Wand. Brusje wollte schon hingehen und ihn fragen, was los sei. Aber da erinnerte er sich an das Bombenteam, das bald auftauchen müsste. Stattdessen kroch er auf allen 4 aus dem Büro. In der Küche kletterte er aus dem Fenster.